Wisst ihr eigentlich, wie langsam so ein scheiß Besenwagen fährt? Du fährst immer nur hinter den Langsamsten her und selber warst du noch langsamer und jetzt sitzt du drin. Eigentlich kannst du depressiv werden, aber es kommt auf die Gesellschaft an. Zum Glück sitze ich hier immer mit Leuten, mit denen man garantiert nicht depressiv wird. Ich bin Bastian Marx.
Moin moin, Paul Voss.
Ich bin der Andi Staff.
Und ich freue mich, hier drin zu sitzen, auch wenn ich der Langsamste bin.
Ja, die Langsamsten bei der Deutschland-Tour, da kommen auf jeden Fall nur zwei für in Frage, oder zwei Teams eher gesagt. Das war einmal das Team Downer und einmal Radnet Heizomat, die haben sich auf jeden Fall hinten raus...
Heizomat Radnet.
Und die haben sich da auf jeden Fall hinten ein heißes Rennen geliefert, wer...
Die Laternen Rouge
macht.
Genau. Aber man muss ja schon sagen, dass man Heizomat dann doch... Ich habe jetzt Deutschland-Tour nicht so intensiv geschaut, weil ich selbst auch beim Radrennen war, im schönen Baltikum, aber wenn man es mal angemacht hat, dann war eigentlich meistens ein Heizomat-Fahrer auch vorne in der Spitzengruppe. Also haben sie vorne abgedeckt und hinten.
Ich glaube sogar der beste Nicht-Pro-Conti- oder World-Tour-Fahrer war auch von Heizomat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der war Patrick Haller, kennst du den?
Ja, den kenne ich ja. Ja,
ich glaube, der war sogar der Beste. Ich wollte mir das nochmal genau angucken. Ich habe mir das auch genau angeguckt, aber habe ich schon wieder vergessen. Ja, aber trotzdem auch innerhalb der Teams ein großes Leistungsgefälle und auch vom gesamten Starterfeld. Also vorne hatte man natürlich die ganzen Topfahrer.
Downer-Jungs, die sieht man, das ist halt der Übergang, ne? Die sieht man auch auf dem Amateurrennen, die fahren hier mit Kernhaus auch die AB-KT-Rennen und für die ist es halt ultra geil, so ein Rennen mitzufahren erstmal, ne? Ich meine, okay, kann halt wahrscheinlich nicht jeder dann. Da sieht man halt dann mal, wo der Hammer hängt.
Ja, ich muss aber schon sagen, also ich meine, die haben sich über die Bundesliga qualifiziert, über die Bundesliga-Gesamtwertung. Und ich habe mich auch gefragt, wie die das hingekriegt haben. Aber die sind halt konstant gut als Team gefahren. Aber ja klar, auf so einem hohen Niveau siehst du dann halt dann doch schon die gravierenden Unterschiede, ne? Oder was halt einfach noch fehlt, um da überhaupt einigermaßen mitfahren zu können. Also ich glaube, die waren ja echt alle relativ weit weg.
Ah, da gab es eine richtige Qualifikation für?
Mhm. Mit UCI-Gruppen oder Bundesliga.
Und genau, warum seid ihr da jetzt nicht mitgefahren, Paul?
Weil wir nicht gut genug waren. Also ich meine, jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, bin ich froh, dass wir uns nicht qualifiziert haben, weil wir, glaube ich, richtig eins auf die Fresse bekommen hätten. Okay. Und stattdessen sind wir halt dann lieber woanders hingefahren oder mussten wir woanders hinfahren, haben da wenigstens auch mal endlich ein Radrennen gewonnen. Aber
ihr gefahren seid, da wäre ich auch mal gerne ein Rennen gefahren.
Ey, das ist geil, also, man so Baltikum, ey, ist schon so schön einmal quer durch Lettland, Litauen und Estland.
Wart ihr auch in Riga?
Nee, waren wir nicht. Wir waren in Vilnius und keine Ahnung, wie andere Dörfer da hießen. Aber war eine krasse Erfahrung, sehr viel Autofahren, ja.
Ja. Zur Deutschlandtour, Jungs. Ich fand's geil eigentlich. So zwar nur vier Etappen, aber die vier Etappen hatten es irgendwie alle in sich, auch wenn man dachte, so die Etappenorte sind jetzt nicht so der große Bringer.
Warum nicht?
Gutes Debüt eigentlich.
Ja, ich finde halt solche Etappen, wie sie es bei Deutschlandtour hatten, eigentlich zum Teil auch wesentlich interessanter als irgendwie Hochgebirgsrennen oder Etappen, weil, ja, ich meine, du hast halt, wie das halt viel mehr Fahrern irgendwie die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und man hat es, glaube ich, ganz gut gesehen bei Deutschlandtour, dass das funktioniert, das Konzept.
Ja, es gibt halt auch eine völlig andere Gesamtwertung oder eine andere Ausrichtung der Gesamtwertung. Und ich finde gerade an den vier Etappensiegern, dann auch irgendwie am Gesamtsieger, sieht man so ein bisschen, ich meine, man konnte das ja vorher nicht wissen. Du bietest so vier Etappen an, kaufst dann Teams ein mit Fahrern auch. Das war jetzt auch ein richtig krasses Line-up. Wobei natürlich irgendwie auch klar war, dass jetzt so ein Garen Thomas hier nicht auf Gesamtsieg unbedingt fahren wird. Aber die vier Etappensieger sind irgendwie für mich die neue Generation des Radsports, auch allgemein mit so Mohoric, mit dem Alvaro Hodek und dann immer in den Top 3 noch deutsche junge Fahrer, zwei deutsche Etappensieger.
Ich wollte gerade sagen, also die zwei Deutschen hast du jetzt weggelassen.
Ja, aber ich meine, es war ja auch noch in der ersten Etappe ein Deutscher, der keine Etappe gewonnen hat, auf Platz 2. Nils war auch nochmal Zweiter. Alle so 24 Jahre alt und alle richtig krasse Jungs bei der Deutschland-Tour vorne drin, top präsentiert.
Also ich meine, ich habe jetzt wie gesagt, das Rennen nicht so verfolgt wie ihr. Ich meine, du hast ja den, den Ackermann ja richtig gefeiert für seine Fahrweise. Da hat es ja anscheinend jeden Tag bis aufs Letzte probiert, irgendwie noch eine Etappe zu gewinnen. Wenn es halt nicht im Sprint geht, dann irgendwie über Ausreißergruppen. Aber ich muss jetzt sagen, die letzte Etappe war halt schon geil davon von Nils.
Auf jeden Fall.
Das war schon. Also,
der Tag vorher war ja eigentlich schon geil.
Hätte ja, gut, aber ich
meine, schon fast gewonnen. Aber
ja, ja. Aber ich hätte ihn jetzt, ich wusste, er ist langsam. Wo hat er das
auf einmal her übrigens?
Aber wie er die Sprints gefahren ist, war schon krass.
Aber bis jetzt hast du dich immer hart abhängen lassen, wenn es mal im Sprint um was ging. Und jetzt plötzlich so ein Punch.
Also ich war ja selber, die ganzen Etappen vor Ort. Ich habe dann ein bisschen Aufgaben für den Veranstalter übernommen, war auch im Rennen mit einem Auto unterwegs und habe das Ganze aus der Nähe verfolgt. Und
hast Nils Tipps gegeben, wie man Sprint gewinnt.
Das auch, auf jeden Fall. Da war ja auch ein großes Verbesserungspotenzial von Tag zu Tag da.
Ja,
aber stimmt. Man konnte ja schon am ersten Tag zum Beispiel sehen, da ist er auch irgendwie Zwölfter geworden oder so, hat mal im Massensprint teilgenommen.
Vierter, glaube ich. Am ersten Tag ist er doch. Nee, das war der Massensprint.
Genau. Und danach wird er Vierter und dann wird er Zweiter und dann den letzten Tag gewinnt er. Also
man hätte sich auf jeden Fall keinen besseren Zeitpunkt für seinen ersten Profisieg aussuchen können als die Neuauflage nach 10 Jahren der eigenen Landesrundfahrt.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch der letzte Tag, das war nochmal von den Zuschauern viel, viel mehr als die letzten Tage. Und da war schon viel los. Also Stuttgart war echt nochmal auch ein von der Deutschlandtour an sich schon ein krasses Highlight und dann halt nochmal da zu gewinnen, glaube ich, schon ein ganz cooler Sieg.
Wie von
ganz
Steven Spielberg.
Ja. Ja, die du eben schon mal angesprochen hast, diese neue Garde um Prinz Polit, die haben sich auf jeden Fall ganz geil reingehangen. So Pascal Ackermann am ersten Tag voll euphorisiert den
200 Meter zu früh losgesprintet.
Ja, so früh war es dann auch nicht, aber man konnte es ihm wirklich ansehen, so okay, der will jetzt hier auf jeden Fall gewinnen, wäre ja auch mega geil gewesen, hat es dann leider um eine halbe Radlänge oder so verpasst. Hat sich auch an den nächsten Tagen ins Zeug gelegt. Ich war echt überrascht, wie gut er auch bergauf fährt, weil das muss man auch dazu sagen, nach dem ersten Tag war die Deutschlandtour richtig schwer. Ich war erst auch so ein bisschen wehmütig und dachte mir so, oh, jetzt in meiner aktiven Zeit keine Chance, Deutschlandtour zu fahren. Dann nach dem zweiten Tag dachte ich mir so, ja, okay, hätte ich jetzt auch nicht groß gelohnt für mich. ja, der hat dann auch noch an den Bergen wirklich attackiert und so, wo ich dachte so, ich dachte, es wäre ein Sprinter, warum fährt der denn jetzt hier vorne mit raus?
Alvaro Hudek war richtig schön abgehangen direkt.
Der war ja schon lange weg, ja, bevor Ackermann da überhaupt in die Gruppe gegangen ist.
Für einen Sprinter gehört.
Ja, genau. Und Maximilian Schachmann auch, wo ich dachte, der kann da jetzt, wenn er noch gut in Form ist, echt mal um den Gesamtsieg mitfahren, hat er auch super das Rennen in die Hand genommen, aktiv gefahren, um das Ganze zu gewinnen, auch mit Fahrern sich da an den Bergen auseinandergesetzt, von Tom Dumoulin über Romain Bardet bis Baron Barguil, ja. Also die auch da echt eine gute Show noch abgeliefert haben. Ja, Nils ist dann ein bisschen mehr undercover, so sag ich mal, gefahren, eher ergebnisorientiert und war auf jeden Fall schon geil, da mal diese Fahrer alle so, ja, der neuen Generation dann so aktiv, Ende der Saison, war schon ganz geil eigentlich.
Ja, es war wahrscheinlich auch ganz gut, dass es halt irgendwie so in dieser neuen Rundfahrt mit, sagen wir mal, vielleicht auch relativ zusammengewürfelten ausländischen Teams, mit Leuten, die trainieren für kommende Events und teilweise aber auch auf Ergebnisse fahren, ist es wahrscheinlich taktisch nicht so reglementiert gewesen wie ein anderes Rennen. Also so, es sah echt nach Abenteuer aus, das ganze Ding. Also so, wie man es eigentlich haben will.
Ja, jetzt war die von der UCI-Kategorie jetzt nicht ganz so hoch angesetzt. Natürlich hat Deutschland-Tour immer noch so ein Prestige der Vergangenheit, was es mit sich bringt. So, ne? Für jeden Deutschen war das halt ein absolutes Highlight, aber selbst auch für den ein oder anderen ausländischen Fahrer war es noch halt erstrebenswert, da irgendwie gut zu fahren, ne?
Weil halt auch so ein gutes Line-up da war, ja? Du
guckst
dann halt auch
in der Spitze schon, in der Breite jetzt nicht so, ne?
Boah, komm.
Man darf halt auch nicht vergessen, die ASO dahinter steht, ne? Die veranstalten die Tour und die ganzen anderen großen, wichtigen Rennen und die haben natürlich auch ein gewisses Druckmittel dazu, Teams zu sagen, hier komm.
Ja.
Schickt jetzt mal die und die Leute hierher, weil ihr wollt für die und die Rennen auch noch Einladungen haben.
Dann bist du so ein Tom Dumoulin, stehst da am Start und siehst diese Downer-Jungs und kriegst halt erstmal Schiss. Ja?
Wenn du jetzt am Start gestanden hättest, dann hätte er, glaube ich, richtig Angst bekommen.
Vor was genau?
Weil du siehst zumindest so aus, als ob du Schnellrad fahren würdest.
Das war eins der schönsten Komplimente meines Lebens.
Kannst du später weinen gehen?
Ja, Berichterstattung habe ich jetzt im Nachhinein erfahren. Wie gesagt, ich war nur live an der Rennstrecke. Die war so ein bisschen schachmannlastig. Ihr habt das Rennen geguckt? Ich also natürlich. Du auf jeden Fall, aber auf Eurosport. Eurosport.
Natürlich. Okay. Ja, aber auf Eurosport war es wahrscheinlich sehr Nils-lastig, oder?
Ja, doch. Ja. Also es war sehr breit. Also auf Eurosport wurde über alle geredet.
Eigentlich wollten wir unseren Freund Marcel Kittel im Besenwagen einsammeln. Aber der hat uns leider nicht die Möglichkeit dazu gegeben. Er hat vorher schon die weiße Fahne geschwenkt. Und dann habe ich über Andi mitbekommen, dass es da eine Oscar-Nominierung gab.
Ja, die steht noch aus, auf jeden Fall. Ja, Marcel hat sich auf jeden Fall mit einem Video an die Fans gerichtet verabschiedet und geht jetzt wohl erstmal nach Hause und lässt sich gründlich durchchecken. Da könnte man jetzt auf Anhieb meinen, da ist schon ein leichter Anflug von Septemberitis, aber Paul, du hast da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Insights und hast ein paar Mal mit Marcel auch schon trainiert dieses Jahr, letztes Jahr.
Ja, genau, also Marcel ist ja, glaube ich, vor 2 Jahren war das nach Girona gezogen für den Winter und da hatten wir dann die Ehre, ein paar Mal miteinander zu trainieren, oder eigentlich mehr oder weniger fast den ganzen Winter irgendwie und auch ein bisschen und ich kann mir nicht schwer vorstellen, dass er gerade nach der Enttäuschung bei der Tour und auch was im Vorfeld der Tour war, jetzt wieder zur deutschen Tour angereist ist, so mit der, wie du gerade gesagt hast, Septemberitis. Ich glaube schon, dass er da noch abliefern wollte, aber halt wahrscheinlich durch die ganzen Umstände schon mit nicht so perfekter Form in die Tour, dann ist wahrscheinlich auch irgendwas in seinem Körper nicht richtig, was er jetzt versucht rauszufinden und alle Dinge, die irgendwie zusammenspielen.
Es liegt halt nahe in so einer Situation und ich finde, man ertappt sich auch selber dabei, dass man dann so denkt, er hat keinen Bock mehr oder boah, jetzt hat er nichts mehr drauf, kann doch nicht sein, jemand, der irgendwie dauernd alles gewinnt normalerweise, aber da muss man auch mal zurückstecken, ja, das sind alles Menschen und da kann im Körper was nicht richtig laufen, das kann sich alles summieren, irgendwie kommt dann natürlich auch noch ein gewisser Druck dazu von außen und deswegen finde ich, muss man da ganz vorsichtig sein mit irgendwelchen Verurteilungen in solchen Situationen.
Ja, also ich meine, ich habe auch einen Marcel Kittel kennengelernt, der extrem Drive hat, zumindest war das die letzten Winter so und voll motiviert für die Saisons immer und letztes Jahr im Winter waren wir auch zusammen im Urlaub für eine Woche und mit noch ein paar anderen Leuten. Und Urlaub, genau. Ja.
Wo war
und
der
denn? Love Island. Und auf jeden Fall, da war halt extrem heiß, was Katusha angeht. Ich meine, es war ein neues Projekt für ihn und er konnte sich ein bisschen Sprintzug da zusammenstellen, wie er es gerne hätte und viel Rumtüftelei und wir waren da ziemlich motiviert und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es jetzt easy angehen lässt oder angegangen ist.
Titel einer der nächsten Folgen, heißer Urlaub auf Love Island mit Marcel. Wo war eigentlich der Löwe? Hat den jemand gesehen bei der Deutschlandtour?
Ich habe ihn gesehen.
Ich habe ihn auch gesehen. Er war einmal in einer richtig geilen Ausreißergruppe auch, wo ich mir dachte so, hä?
Was macht der da? Der ist so richtig geil um die Kurve gefahren.
Ja, das war, da hatten sie ihn schon wieder gestellt. Da war das Rennen eigentlich schon vorbei in dem Moment. Die Ausreißergruppe wurde dann so fast gestellt, aber Rick hat schon ein bisschen früher die Beine hochgenommen, weil er Profi genug ist zu merken, okay, ist jetzt gleich vorbei. So ein paar andere Jungs haben noch ein bisschen durchgezogen, aber
also
dann war es eigentlich schon vorbei und dann...
Ich saß da im Auto bei der Deutschlandtour und bin auf dieser Schlussrunde auch dann im Auto in diese besagte Zabelkurve gefahren und habe die auch total unterschätzt, weil das war halt überhaupt nicht einsehbar und du dachtest, okay, das sind jetzt 90 Grad, aber es ging halt eigentlich danach direkt nochmal 90 Grad rum und wenn du dir das halt vorher nicht irgendwie mal angeguckt hast oder so, dann konnte einen das schon überraschen. Ich war halt froh, gerade in dem Augenblick 4 Reifen unter mir zu haben und nicht nur 2. Rick hat da einen ganz geilen Abflug
gemacht.
Zum Glück
ist so wenig passiert, aber wir haben es halt auch richtig geil auf Video festgehalten. Ne? Man kann so ein schönes Endlos-Video draus machen, wie er richtig doof hinfällt.
Ja, war auf jeden Fall nicht so clever da, der Abflug.
Hat er auch selber kommentiert.
Ja, ansonsten, außer wild um die Kurve fahren, ist der Löwe ganz handsam geworden, muss ich sagen.
Nicht mehr wild jetzt.
Nee. Ich durfte am ersten Tag direkt bei der Deutschlandtour seine Freundin kennenlernen, also die Löwenbändigerin.
Die wir alle schon so ein bisschen beschwichtigen, die ganze Zeit.
Und man muss sagen, das wurde mir dann auch durch das Umfeld da im Team bestätigt, dass Rick jetzt ganz handsam geworden ist und er so den Schmusekater macht und jetzt nicht mehr der wilde Löwe ist.
Wie uns gefällt das?
Ja, ich war jetzt die letzten Tage so im Deutschland-Tour-Fieber. Ich habe gar nicht mitbekommen, waren noch irgendwelche anderen Radrennen in der Zeit oder haben die alle Pause gemacht?
Grand Prix Ploué der Frauen. Sonst war gar nichts Bemerkenswertes, meiner Meinung nach. Aber war wieder geil. Corin Rivera, Dritte. Marianne Voss, Zweite. Das ist jubeln.
Wer gewinnt denn dann, wenn
richtig
die nur Zweite wird?
Geiles Finale. Letzte 30 Kilometer, irgendwie noch 30 übrig oder so, sich an jeder Welle komplett auseinandergefahren, am Schluss auf den letzten 10 noch 10 übrig und einfach abwechselnd attackiert. Alle, außer Rivera, weil die kann nichts anderes außer sprinten. Aber abwechselnd attackiert, irgendeiner hat es wieder zugefahren, nächster attackiert, wieder einer zugefahren, nächster attackiert. Es war so, wie ein Rennen sein soll. Richtig gut. Amy Peters hat gewonnen. Hast du gewusst eigentlich.
Fossi, bist du da auch mal mitgefahren? Also beim Männerrennen, nicht beim Louis, Frauenrennen.
Das ist richtig lang, richtig ekelhaft.
Ja, ich glaube zweimal. Also einmal auf jeden Fall, zweimal weiß ich nicht. Aber damals war es noch ein ganz anderer Kurs. Schöne Gegend, beschissenes Rennen. Ja.
Haben die den Kurs geändert? Warum?
Na, früher sind sie aus diesem Rundkurs gefahren. Ich glaube, jetzt fahren sie von A nach B, oder? Oder eine große Runde. Oder auf jeden Fall nicht das gleiche, wie es früher war.
I don't know. Weiß ich jetzt
die
auch
Jungs
nicht.
Mussten auf jeden Fall 260 Kilometer im Regen fahren.
Ich bin ziemlich sicher, dass das ein neuer Kurs ist.
Ja. Also auf diesem Rundkurs bin ich auch mal gefahren.
Ja genau, der ist es nicht mehr, ist jetzt woanders.
Was an dem...
Da habe ich mich schon sehr über meine Nominierung gewundert, muss ich sagen.
Warum? Weil es wellig war?
Ja, also...
Naja, wellig ist, ja.
Es ist nicht halt so richtig wellig. So.
Aber also, es ist halt aber zu schwer für Sprinter.
Ja, aber eine Zeit lang galt ich ja auch meinem Team nicht als Sprinter.
Sondern als Klassiker.
Ja, genau.
Als Klassiker, ambitionierter.
War es halt weniger als 20 Kilo gewogen. Vizepräsident.
Nee, das nicht, keine Ahnung. Aber.
Steffi erzählt immer, dass er einmal Kopfsteinpflasterberg schneller als Tom Boonen hochgefahren ist im Training.
Nicht nur einmal.
Oh, super.
Nicht nur
super.
Einmal.
Aber das fällt immer noch in die Sprintkategorie wahrscheinlich.
Ja, okay.
Aber leider nur im Training, ne?
Was bemerkenswert war an dem einzigen anderen Radrennen, was vielleicht gerade noch so die Leute erreichen könnte, war, dass unser Freund Simoni einen ultimativen Prolog bei der Vuelta gefahren ist. Ich dachte mir so, ich habe es erst überhaupt nicht gemerkt. Dann ist Kwiatkowski die übelste Zeit gefahren, irgendwie Welten schneller als der bis dahin Führende. Dann kommt Rowan Dennis und deklassiert den nochmal. Und das war echt schnell. Und die ersten 20 sind alle richtig über diesen Kurs geheizt. Und dann gucke ich ins Klassement und die Eurosport-Kommentatoren konnten das auch gar nicht so richtig glauben. Ohne Scheiß, Carsten hat Jean-Claude gefragt, ob das stimmt, das Klassement, wie das so angezeigt, oder ob da ein Computerfehler drin ist. Und ob das sein kann, dass Simon Geschke Achter geworden ist. Und dann so, ja, wenn es da steht, muss es stimmen. Aber er hat echt eine geile Zeit in den Asphalt gebrannt. Scheinbar hat er... Ist er motiviert?
Ja, nee, er hat schon ein paar Mal einige extrem gute Zeitfahren rausgehauen. Also war schon sehr überraschend, aber jetzt dann, wenn man so mal seine Resultate anschaut, auch nicht so krass dann wiederum.
Ja, war geil auf jeden Fall.
Ja, aber jetzt, ich meine, heute war ja Emo Buchmann auf den zweiten Platz gefahren, in der Gesamtwertung.
Hat die Favoritengruppe attackiert am Schluss.
Ja, genau, nur 7 Sekunden aufs rote Trikot gefehlt. Das ist... schon gar nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt in der ersten Woche vielleicht nochmal bei der nächsten Bergankunft Trikot übernimmt. Also wenn er nochmal irgendwie attackiert und wenn man wirklich offensiv drauf fährt, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch einen Kwiatkowski abgibt oder abgeben muss sogar.
Andi hat es natürlich nicht gesehen.
Nee, wollte ich gerade sagen.
Es war eine Ausreißergruppe. Pierre Rolland, Ben King und irgendeiner von Astana. Ben King hat gewonnen. Und 4 Minuten danach kam die Favoritengruppe, die war auch nur noch so 20 Fahrer stark. Simon Yates hat relativ früh attackiert und hat auch wirklich eine Minute rausgefahren und eigentlich alleine. Und dann kommen die stationären Kameras vom Ziel und man sieht Emu von hinten an ihn ranaulen. Und er kommt auch an ihn ran. Also
der sah aber nicht schnell aus, Mann. Der sah so langsam aus.
Er ist dann alleine nochmal vor zu Yates gefahren. Vor den ganzen anderen Favoriten.
Bei Emu ist halt das Ding, man, der hat halt so eine, der hat einfach gar keine Spannung im Bein. Sieht so aus, als das ganze Knie ist am rumschlackern. Und das sieht einfach nicht schön und schnell aus, aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schnell. Das ist
wie ein Emu halt.
Ja, genau.
Wie ein Emu halt aussieht.
Also ich habe wirklich noch kein Bild von der Vuelta gesehen. Ich glaube, es wird sich auch bis zum Ende der Vuelta wahrscheinlich nicht ändern.
Das macht nichts, wir informieren dich.
Nee, aber ich wollte gerade sagen, ich würde trotzdem gerne einen Expertentipp abgeben und sag einfach mal, Emu Buchmann gewinnt die Vuelta jetzt noch.
Emu Buchmann. Wollen wir noch Platz 2 und 3?
Ich bin eh ein Fan oder? Von dem, der hat so einen trockenen Humor, glaube ich. Ja? Also,
ich habe noch
nicht. Ihr sagt ja, er wäre unlustig. Ich sag einfach,
der hat keinen Humor, der doch, ist aber trocken.
Ich kenne ihn gar nicht.
Nein, Mann, der hat so einen trockenen Humor. Okay. Insgeheim lacht er immer, wenn die ARD den interviewt.
sehr gut. Ja, ich sage, boah, wer gewinnt die Vuelta, ne? Das ist eigentlich echt schwierig. Richie Porte fällt auf jeden Fall hin. Ich sag Rigo.
Du hast die Vuelta aber auch nicht geschaut, oder? Weil Richie Porte hat jetzt schon jeden Tag Zeit verloren. Also der ist sowas von raus.
Und dann fällt er noch hin.
Wer gewinnt bei dir? Rigo.
Ich sag Rigo.
Mich wundert es ja immer, wie per Dudo mit den ganzen Fahrern bist. Das ist der Rigo, der Richie, der Emu.
Pumi.
also Rigoberto Uran ist dein Tipp.
Rigoberto Uran.
Okay.
Also ich tippe nur fürs Podium, da sage ich Deutsch Bennett, Buchmann und Quintana. Aber welche Reihenfolge
George
weiß ich nicht.
Bennett.
Mhm. Ja.
Ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Ende. Kannst du vorher nochmal mit halbem Wetteinsatz oder so?
Ja, wir können noch ein bisschen drüber reden. Ja.
Wie sieht es eigentlich mit deiner Wette aus jetzt hier mit Tanja? Bist du da schon gut im Training jetzt?
Tanja hängt
oder jederzeit?
Hängt in Girona rum, weiß nicht. Also ich mache sie platt, wenn sie hier ist.
Jederzeit, ja. Okay. Ich habe vor 2 Tagen noch mit Stefan Denifel mal wieder Kontakt gehabt. Habe mit dem ein bisschen so über die WM in Innsbruck geschrieben und wie so seine Hoffnungen sind, weil es halt so mehr oder weniger sein Heimrennen. Und der war noch eigentlich guter Dinge und hat sich auch für nächste Saison noch einiges vorgenommen. Und auf einmal, Tag später oder einen Morgen später, kam dann die News raus. Aqua Blue Sport stellt den Rennbetrieb ein, beziehungsweise wird es nicht mehr geben. 2019. Mittlerweile heißt es ja, wir stellen den Rennbetrieb ein und
Ab sofort,
genau.
Was, ja.
Und dann habe ich nur bei Stefan am Twitter-Account gelesen, oh, das waren jetzt nicht so die besten News am Montagmorgen. Ja, so schnell kann es manchmal gehen im Radsport. Ne? Dann,
er hat sich noch irgendwie für die Zeit und für die Gelegenheit bedankt und so weiter, für das, was war, aber da war vielleicht auch noch gar nicht, ich glaube, auf Cycling News konnte man lesen, dass dann auch abends erst die Mail vom Team kam, dass gar keine Rennen mehr gefahren wurden. Es hieß nämlich wohl erst, wir fahren noch die Tour of Britain und dann, wir fahren gar nichts mehr. Und die Fahrer dürfen aber Rennen fahren, wenn sie wollen, auf eigene Kosten.
Rund um die Mülltonne dürfen sie fahren.
Genau.
Das ist aber auch schon extrem, also so habe ich es auch noch nie erlebt, ne? Dass man sagt, man hört im nächsten, uns gibt es im nächsten Jahr nicht mehr, aber wir stellen dann direkt einen Rennbetrieb ein, also im Team oder ein Team, was auf diesem Niveau fährt. Na, im Kontinentalbereich gab es das bestimmt schon zuhauf, aber so Pro-Conti-Level, oder? Ja, schon komisch, ne? Das ist also schon krass.
Im KT-Bereich gab es sowas auf jeden Fall schon öfter, aber selbst im Profibereich, ne, also dass so der Rennbetrieb von heute auf morgen eingestellt wird, das gab's nicht, aber dass Teams im September
und sowas, das gibt's halt auch öfters mal. Ne?
Oder einfach im September gesagt haben, wo eigentlich schon alle Verträge fürs nächste Jahr gemacht sind, nächstes Jahr fahren wir nicht mehr, das gab's auf jeden Fall schon ein paar Mal. Ne? Und das ist halt echt eine krasse Story jetzt wieder mit diesem Team.
Geld ist halt einfach immer so ein Thema, ne?
Ja, aber das Team hat ja auch irgendwie noch vor einem Monat oder so bekannt gegeben, wir kaufen jetzt das Team von Wout van Aert und
ja, stimmt, genau.
Wir sind nächstes Jahr ein Team und wir haben den mit dabei und dann auf einmal ein paar Wochen später.
Nee, doch nicht. Ja. Oh Gott, du denkst echt, da sitzen Leute am Tisch und spielen
aber
irgendwie.
Das, also das, man kann es auch irgendwie gar nicht nachvollziehen, ja. Wenn man jetzt nicht aus dem Radsport kommt und weiß, wie da manche Verträge vielleicht gemacht werden oder auch nicht gemacht werden, auf welche Vereinbarungen
da. Der ganze Sport, auch die Industrie, ja, die was Fahrradfirmen für Lieferzeiten haben, kannst du auch teilweise überhaupt nicht abschätzen und sowas, ja. Jeder spielt irgendwie so, wie er will. gerade so mit Geld.
Du bist immer noch beleidigt wegen deinem bestellten Rahmen, der ein bisschen später gekommen ist.
Immer so. Wie ist das in euren Teams gewesen? Wann sind die Trikots da? Wann sind die Räder da?
Ja, gut, aber das ist halt dann, ja, das ist halt auch bei jedem Team anders. Ne? Also ich meine, das verstehe ich bis heute auch nicht, wie dann irgendwie im März, die da immer noch sagen, ja, die Trikots kommen jetzt demnächst mal. Das war jetzt bei mir nicht, genau. Aber das war jetzt so bei.
Das kennt jeder.
Bei Education, naja, nicht jeder, aber Education First. Aber wie sie damals hießen, Candy war wohl extrem oder weiß ist extrem, weil die haben dann zum Teil im April oder Mai haben die dann die neuen Trikots bekommen und sind noch mit Rädern gefahren, die eben schon 2 Jahre alt waren. Und die mussten damals auch, weil Candy keine Zeitfahrräder mehr für die produziert hat, also ohne Disc, mussten die Räder bei eBay kaufen. Also da ging es richtig drunter und drüber bei denen. Ne? Und die haben dann halt echt auch erst im April oder Mai dann ihre neuen Klamotten bekommen. Und zum Teil hat er noch so die ganzen Freizeitklamotten noch von vor 1 oder 2 Jahren getragen, mit alten Sponsoren drauf. Ja,
ja, da gibt es bei den Teams auf jeden Fall auch da super krasse Unterschiede, wie das einfach organisiert ist. Ne? Also es gibt Teams, die wissen genau, je früher wir die neuen Räder fürs nächste Jahr haben, desto besser. Und das liegt dann auch nicht immer am Hersteller, sondern halt manchmal auch an der, ja, vielleicht nicht wie in einem DAX-Unternehmen organisierten Teamstruktur. Ne? Also da gibt es auf jeden Fall manche Sachen, da steckt man sich dann die Hände über dem Kopf zusammen. Naja, ist auf jeden Fall auch auf technischer Ebene, habe ich jetzt mir sagen lassen, einiges los dieses Jahr. Da gehen Fahrer sogar so weit und beteiligen sich nicht mehr an Massensprints, weil sie sich vom Material her benachteiligt fühlen. Hatten wir auch schon mal, glaube ich, in einer der ersten Folgen so angeschnitten, mit manchen Rädern ist man vielleicht nicht mehr so konkurrenzfähig. Und das scheint sich jetzt wirklich so auch im Fahrerfeld ja wieder zu spiegeln, dass die Leute sagen, ey, du, mit meinem jetzigen Rad und mit den Laufrädern oder wie auch immer, habe ich jetzt hier keine Chance mehr. Ne? Und dann wird immer wieder ja, die Marke Specialized genannt, die dann wohl doch ein bisschen schneller gerade fährt als alle anderen. Das hat vor ein paar Jahren mal angefangen mit dem Cervelo Test Team damals, die sich ja auch so wirklich nach dem Namen so genannt haben, mit dem Test Team, die so einige Sachen ausprobiert haben, die bis dato noch nicht so etabliert waren. Von Aero-Rädern bis Aero-Trikots und Überschuhen und Helmen und weiß ich nicht, um sich da halt so einen Wettbewerbsvorteil wirklich zu verschaffen. Das hat diese Ära so ein bisschen eingeleitet und Teams, die dann halt frühzeitig auf den Zug mit aufgesprungen sind, haben dann auch nicht nur deswegen, aber auch deswegen jahrelang das Renngeschehen bestimmt mit HTC Highroad, die wirklich gesagt haben, wir binden uns noch nicht mal an Sponsor, sondern wir wollen das beste Material fahren und dadurch gibt's halt dann doch teilweise Unterschiede, wo dann auch Fahrer mit schlechterem Material sagen, ey, gut, ich habe meine gleichen Leistungswerte wie die letzten Jahre, aber komme dieses Jahr nicht auf den ersten 5 Plätzen ins Ziel, sondern nur noch auf Platz 25. Und das ist schon auf jeden Fall krass und vielleicht auch nicht für jeden so ganz nachvollziehbar, der nicht mal so auf verschiedenem Material unterwegs ist. Ne? Die meisten Leute haben halt nur ein Fahrrad.
Du musst erstmal echt viele Räder gefahren sein, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und ich sage auch, dass in dieser kompletten Industrie, solange es den ganzen Scheiß schon gibt und so professionell das alles wirkt, ist noch total viel Potenzial drin. Das ist jetzt, keine Ahnung, mein Steckenpferd sind Geometrien und so weiter, aber so richtig drüber nachdenken tut da auch erst jemand seit 3 Jahren oder so, dass da mal irgendwelche Winkel geändert werden und mal überhaupt drüber nachgedacht wird, mal was anders zu machen als vorher. Klar, die UCI reglementiert dann da auch wieder in manchen Dingen krass rein, was teilweise Sinn macht, teilweise nicht. Aber da ist in ganz vielen Ecken steckt da noch Verbesserungspotenzial und weiß nicht, dann natürlich versucht so ein Entwickler immer alles rauszuholen, was geht, aber muss halt auch erstmal jemand Schlaues da sitzen, der das auch sieht, ne?
Ja, ich glaube, da in einigen Bereichen ist der Radsport dann doch schon ein bisschen wie Formel 1 und man da
versucht immer wie Formel 1 zu sein, aber eigentlich ist es ein relativ harter Kindergarten, meiner Meinung nach.
Ja, gut, aber jetzt, wenn du jetzt die Top 5 Firmen nimmst, ne?
Was sind die Top 5 Firmen? Also Specialized können wir schon mal nennen jetzt einfach mal.
Specialized, so, ja? Canyon, Trek, BMC würde ich noch reinwerfen und
sagen wir Top 4.
Ja, und dann, also vielleicht auch noch Scott so ein bisschen, aber ich meine, die versuchen schon irgendwie immer das, den neuesten und schnellsten Scheiß da draußen zu haben und die investieren auch schon richtig viel Kohle. Und ich meine, du siehst ja bei einigen Produkten von denen auch, dass die schon ewig auf dem Markt sind, aber trotzdem noch gut. Und daran kannst du ja einfach auch sehen, dass die schon auch vor einigen Jahren schon die richtigen Ingenieure da hatten. Und ich glaube schon, dass da man das schon ein bisschen vergleichen kann. Aber sicherlich, dann gehst du zu italienischen Herstellern, die bauen eher Rahmen mit Passion, als irgendwie wirklich mit dem Gedanken dann super steif ist. Und
kann man jetzt auch nicht so sagen. Pinarello war, glaube ich, bis letztes Jahr noch das schnellste, ja, okay, schnellste Fahrrad. Den haben wir jetzt nicht mit aufgezählt. Ich
wollte ja sagen, Pinarello droppt da so ein bisschen raus aus dieser Riege. Ja, ne?
Stimmt.
Dann die sind natürlich, doch fünf, die Italiener sind auf dem Preislevel, was nochmal weit über den anderen ist. Das ist ja auch sehr...
nimmst du jetzt mal einen Conago und De Rosa oder Villier? Ja, ich meine, das ist halt nicht das Nonplusultra. Die Dinger kosten halt haufenweise Kohle, sind wahrscheinlich weder steif wie die anderen 4, 5 Hersteller, die wir gerade genannt haben, oder aerodynamisch, aber du kaufst da halt dann irgendwie Leidenschaft mit. Aber wenn du halt ja Geschwindigkeit haben möchtest, dann musst du wahrscheinlich eher zu jemand anderem greifen, der nicht so die Emotion noch rüberbringt. Ja,
irgendwo musst du den Spagat machen. Ne? Ich meine, ich fahre auch gern Campagnolo, jetzt leider nicht mehr gerade, aber ist jetzt auch mehr halt sowas für Liebhaber.
Und ja, ein Kumpel von mir hat sich letztens die EPS geholt, der meinte auch, das Ding ist im Vergleich zu der Dura Ace, es ist halt schon langsamer. Also, aber es ist halt eine Camper, ne? Ist ja, halt, es halt sieht halt geil Camper, aus. Genau.
Und, ja, 2002 wollte ich auch unbedingt eine haben.
Ja, also ich hatte eine bis letztes Jahr und die ist auch, ist ein ganz anderes Gefühl, ne? Du musst da richtig irgendwie reinhauen, dass das Teil schaltet. Aber es schaltet. Es hat dann auch irgendwie, ich glaube, ich hatte die 3 oder 4 Jahre perfekt funktioniert. Aber ey, was ist los mit so jemandem wie Camper, die haben die aufgegeben eigentlich?
Also, nee, die entwickeln ja, ich meine, die hängen ja ewig hinterher mit der Scheibenbremse, ja, allein schon. Das hat bei denen ja 3 oder 4 Jahre länger gedauert.
Jetzt
alles.
Machen sie 12 Speed, ja, aber ich meine jetzt auch gar nicht sowas.
Das habe ich auch gelesen. Ja, da dachte ich mir auch so, ja, genau neue, das, was mir immer gefehlt hat, noch ein Gang mehr. Ja,
die neue Gruppe hat 12 Speed, aber ich meine gar nicht so das. Ich meine eigentlich eher so, jetzt mal so Marketing, werbetechnisch, das existiert überhaupt nicht, meiner Meinung nach.
Ja, aber die brauchen das
ja
auch
aber
nicht.
Genau, die leben ja von so Leuten wie dir, die das einfach immer noch so cool finden, weil das früher mal.
Ja, aber es gibt doch fast keine Leute mehr wie mich. Es gibt doch, wer kommt denn heutzutage zum Radsport? Kennt doch gar keine mehr Campagnolo.
Aber ich glaube, die Gewinnmarge ist bei denen halt wahrscheinlich auch größer als vielleicht bei Shimano, weil der Preis halt so extrem hoch ist. Also ich glaube, die machen halt einfach dann, gibt schon noch genug, also wenn ich mir ein Liebhaberrad zusammenstellen würde, würde ich mir wahrscheinlich auch eine Camper ranbauen.
Jo, ich auch.
So ein altes Conago mit einer Camper, weißt du, sowas halt. Nicht schnell, also nicht aerodynamisch, nicht steif, bockschwer, aber sieht halt geil aus.
Nee, ich würde mir sogar ein modernes Rad mit einer Camper bauen.
Ja, weiß ich nicht, da würde ich, glaube ich, eher was anderes nehmen. Ich würde eher zu einer E-Tab tendieren, wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt selbst ein Rad kaufen müsste.
Ich schalte gar nicht so oft, also ich bräuchte eigentlich nur Bremsen.
Aber Bremsen tust du auch nicht.
Hä?
Tust du auch nicht bremsen.
Ja doch, wenn ich beim Kaffee anhalten will, dann muss ich auch bremsen, auf jeden Fall.
Das ist ein Argument.
Okay. Ja, weil schnell, also so schnell bist du ja auch nicht unterwegs. Doch, wie fährst du eigentlich mit Helm?
Mit was für einem Fahrrad?
Ja, Rennrad natürlich, Mountainbike. Also jetzt Stadtrad habe ich jetzt auch schon zu hören bekommen von mir nahestehenden Personen, dass ich doch bitte einen Helm aufsetzen möge. Aber da, ja, sollte man machen, aber das mache ich natürlich auch nicht konsequent. Aber ich meine natürlich jetzt alles, wo du eine Radhose zu anhast.
Da muss ich nochmal fragen, was ist da? Nein, Quatsch. Aber,
Welche Alltagssituation?
Ich ziehe öfter mal gerne so eine Radlerhose drunter an. Nee, Quatsch. So in der Stadt, muss ich sagen, bin ich eigentlich ohne Helm unterwegs. Wobei ich auch viel zu Fuß erledige, muss ich sagen. Ich fahre auch nicht so viel.
Dann schon mit Helm, ne?
Dann schon mit Helm. Und wenn ich jetzt wirklich eine Radhose anziehe und auch Radschuhe, dann habe ich auch meistens einen Helm an.
Wie meistens? Nicht immer?
Doch, eigentlich schon, glaube ich schon. Ja.
Also ich habe noch einen Kumpel, Patrick, der steht da auch zu, kann man ganz offen nennen. Der fährt immer noch, also wir haben zusammen angefangen Rad zu fahren, er hat schon ein bisschen länger gefahren. Ich habe ihn irgendwie mit 15 kennengelernt, ist jetzt schon eine ganze Weile her und ich glaube, mit dem habe ich, bis ich so 20 war und dann irgendwo anders zum Studieren hingegangen bin, mehr Zeit als mit meiner Mutter verbracht und nur auf dem Rad. Und wir haben angefangen ohne Helm, auf jeden Fall damals. Da sind die Profis noch ohne Helm gefahren, alles ohne Helm, nur im Rennen Helm. Und ich war das auch total gewohnt und habe erst irgendwie, glaube ich, nach 12 Jahren mir dann Helm gekauft, den ich im normalen Trainingsbetrieb anhatte. Aber Patrick fährt immer noch ohne Helm. Das ist, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, der noch 90s Euro-Style mäßig mit entweder nur Mützchen oder ganz ohne unterwegs ist.
Aber der kriegt man auch direkt dann so, der wird auch bestimmt die ganze Zeit angeschrien, oder?
Jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit dumm angemacht, ja, das ist so.
Das ist halt auch so geil, ne? Dann auf halt einmal jemand, so.
Der macht das nichts aus auch.
Der, ja, aber ich verstehe auch nicht die Leute, die sich darüber so aufregen. Ja, ich meine, es ist immer noch seine Entscheidung so,
ja,
ne?
Ja, ja, also aber ich
finde es auch nicht, ich finde es jetzt auch nicht gut, aber ist seine Sache und ich ist halt Patrick, ist halt.
Ja, ich habe dazu auch noch eine kleine Geschichte, was heißt Geschichte, eigentlich eine, gemeint, der eben, oder mein Vorgänger bei LKT, das war der Jan Schur, und meine Jungs haben mir erzählt, dass der anscheinend auch ein Verfechter, der eher ohne Helm fährt ist, und ja, der meint halt, mit Helm fahren ist gefährlicher als ohne.
Ja, die Weisheit habe ich auch schon mal gehört.
Das ist den Spruch.
Nee, also den hatte ich vorher noch nie gehört, weil der ist ziemlich, also verstehe ich nicht. Also sehe den Zusammenhang da einfach nicht. Ja,
dann kommt so das Argument, dann bist du unvorsichtiger, als wenn du ohne fährst.
Ja, und auch die Autofahrer nehmen nicht so viel Rücksicht auf dich.
Genau. Und Patrick hat noch das Argument,
oder
wenn
mehr,
ich, wenn,
mehr
ich mit, wenn ich ohne Helm umgefahren werde, dann bin ich wenigstens richtig tot. Anders bin ich dann irgendwie so gelähmt oder so.
Ja, das ist ja komplett Banane, ey. Also ganz, ja,
brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also ich fahr auch mit Helm auf dem Rennrad immer, auf dem Stadtrad leider auch nur manchmal. Da hat aber jetzt einer unserer Profi-Freunde.
Habe ich dich noch nie gesehen.
Auf dem Stadtrad hast du mich noch nie gesehen, ne? Ja, ich komme.
Nee, mit Helm habe ich dich noch nie auf dem Stadtrad gesehen.
Das ist auch selten, definitiv. Aber ich habe so Tage, wo ich morgens aufwache und
mit dem. Ziehst du dann so einen Rennradhelm an?
Ich habe nur einen.
Ja, aber
hast du nicht so einen coolen City-Helm?
Genau, sowas könnte ich mir noch eher vorstellen. Denn wenn, dann schon auch so ein Casual-Helm.
Ja, nee, ich habe nur einen Helm und den.
Sieht aus wie eine Mütze, wie ein Basecap.
Manchmal wache ich morgens auf und denke mir, heute solltest du einen Helm aufsetzen. Und das mache ich dann auch.
Und dann, an dem gleichen Tag wurdest du auch angefahren vom Auto dann oder was?
Also einmal bei meinen ersten Rennrad-Helmfahrten hatte ich so einen Tag und da hat mich tatsächlich einer touchiert. Da ist nichts passiert, aber naja, Wurst ist.
Ist ja auch gerade aktuell eine Diskussion losgegangen, weil Geraint Thomas in einem Zeitungsinterview gesagt hat, wenn er sich so den Stadtverkehr in London angucken würde, dann wäre er schon für eine generelle Helmpflicht für die Fahrradfahrer.
Das kann man auf jeden Fall jetzt mal, ohne aufs Thema einzugehen, erstmal auf Köln übertragen.
Ja.
Köln,
das, also das ist, glaube ich, auf die meisten Fahrrad, also überhaupt auf die ganzen Städte.
Ja, Berlin auch, ja. Also auf jeden Fall.
Ja, seid ihr da im Boot bei Geraint? Wie sieht's so aus, wenn jetzt hier die Regierung eine Helmpflicht für Fahrradfahrer einführen würde?
Ich würde es gut finden, also definitiv.
Ich wäre auch dabei. Also auch wenn ich es jetzt nicht mache, wenn ich es machen müsste, würde ich es machen und fände es jetzt auch nicht schlecht. Es gibt Sachen, habe ich gerade schon
gesagt. Ich meine, es
geht. Hältst du denn jedes Mal bei einer roten Ampel an?
Vogelfunktion.
Wen hast du gefragt?
Dich?
Nein.
Ja, also keine, also klar, es macht natürlich schon Sinn, dass jeder Fahrradfahrer einen Helm tragen sollte, aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch schon jedem selbst überlassen sein, ob er jetzt mit Helm fährt oder nicht. Klar, es gibt immer noch so eine Vorbildfunktion für Kinder, aber keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht,
ja,
so,
ich glaub,
bin ich jetzt nicht so direkt dabei, wo ich sage so.
Ja? Aber es ist ja wie mit Anschnallen. Also das ist ja auch dir selber überlassen, ob du durch die Windschutzscheibe durchfliegen möchtest oder nicht beim Unfall. Aber man hat es halt einfach auch zur Pflicht gemacht, um einfach Menschenleben zu retten. Und warum soll man nicht auch eine Helmpflicht anfinden?
Es gibt Themen, die sind indiskutabel gut. Es gibt keinen negativen Punkt daran, das zu machen, außer dass man
genau,
halt vielleicht döver aussieht als sonst.
Nee, das finde ich ja noch nicht mal so. Also gerade ist doch gerade super aktuell gerade, dass sich jeder Cycling-Influencer auf Instagram irgendwie mit Helm und Brille fotografiert, wo ich mir denke so,
ja, aber
Helm und Brille hat noch nie jemanden schöner
aber
gemacht.
Du bist,
ne,
halt im normalen Alltag in der Stadt, auf dem Weg zum Beruf, nicht mit Cycling-Influencern unterwegs, sondern mit normalen Menschen.
Ja, aber die sehen ja auch nicht blöder damit aus. Keine Ahnung. Nee, sag ich die werden nur nicht. Eher angefahren,
warum
wenn die einen Helm haben.
Warum setzt du ihn denn nicht auf?
Weil ich kann Fahrrad fahren.
Das ist ein gutes Argument, ja. Das ist auch mein Grund, ja.
Ja, also Helmpflicht für alle außer Profifahrer oder ehemalige Profifahrer.
Helmpflicht für alle außer
diesen. Die das professionell machen, ja.
Ey, apropos Instagram-Influencer. Wir haben unsere wöchentliche Rubrik und ich würde diesmal den wohl berühmten Kai Pflaume vorschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Wie kommst du auf
wahrscheinlich
Kai Pflaume?
Weiß nicht, der wurde mir empfohlen von einer mir nahestehenden Person auch.
Ja, und der ist geil, der Account, oder was?
Der ist mir sehr belustigend. Der sieht aus, als wenn er gerne nochmal 30 wäre oder vielmehr sogar 25, Anfang 20. Und irgendwas ist da bei dem auch falsch gelaufen in den letzten Jahren, wie das aussieht. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ja, der sehnt sich nach seinen Twenties zurück auf jeden Fall.
Du sagst, das ist gutes Entertainment.
Definitiv sehr gutes Entertainment.
Das geht schon so ein bisschen, aber auch in die Richtung Fremdscham-Entertainment auf jeden Fall.
Ah, definitiv, ja.
Ich habe das auch mal schon mitbekommen, dass Kai Pflaume auf Instagram aktiv ist. Und das war irgendwie mit so einem Sneaker-Release in dem Zusammenhang. Und dann wurde auf einmal Kai Pflaume verlinkt. Und ich dachte mir, was hat Kai Pflaume mit Instagram, mit Sneakern zu tun? Dann bin ich irgendwie auf den Account gekommen und wusste auch nicht so recht, damit was anzufangen. Der ist auf jeden Fall auch ein bisschen durch, kann man so sagen.
Andi, was ist dein Tipp?
Ja, mein Tipp ist diesmal, würde ich gerne ein bisschen Aufmerksamkeit lenken auf den Wir für Yannick e.V. Und der Instagram-Account heißt auch Wir für Yannick. Yannick war ein Leistungssportler im Bereich Rudern und war auch leidenschaftlicher Radrennfahrer, ist auch Radrennen gefahren. Hat sich dann aber im Zuge einer schwerwiegenden Depression das Leben genommen und daraufhin haben seine Freunde danach den Wir für Yannick-Verein ins Leben gerufen und wollen damit einfach Aufmerksamkeit auf die Krankheit Depressionen legen, gerade im Sport, wo das, nehmen wir jetzt mal auch Jan Ulrich mit ruhig rein, nie so weit weg ist, weil der Sport auch mental einiges abverlangt und das dann eigentlich nur gut ist, dass man da auch mal ein bisschen genauer hinschaut vielleicht und sich mit der Krankheit vertraut macht, was sind die Symptome, wie kann man den Leuten helfen und deswegen würde ich einfach diesmal den Wir für Yannick e.V. Als Instagram-Tipp nehmen, ist glaube ich mal eine gute Sache.
Habe ich tatsächlich noch gar nichts mitbekommen von der ganzen Story, macht aber total Sinn, finde ich gut. Jo, ich ziehe das Niveau wieder ein bisschen runter. Mein Tipp ist einfach Mario Cipollini. Mario Cipollinis Instagram-Account, auf dem er einfach richtig gut er selbst ist. Leider gibt es keine Stories, keine Videos, also nicht so richtig gute auf jeden Fall. Er könnte noch ein bisschen mehr sich selbst in Szene setzen, aber er
noch mehr, meinst du?
Ja, also er zeigt sich halt auf jeden Fall sehr oft mit freiem Oberkörper und fährt nackt Rad und dann mit freiem Oberkörper. Und auch so jetzt mal gar nicht werbetechnisch angekündigt, aber kann man sich auch mal die Internetseite von seiner Radmarke angucken. Die Werbevideos davon sind auch einfach nur der Knaller. Die sind einfach so chauvinistisch, macho-mäßig.
Aber
das ist
den
schreit.
Account sollte sich jeder mal angucken. Und also, keine Ahnung, was er jetzt, wie lange fährt er nicht mehr? 10 Jahre?
Mindestens.
Ungefähr 15?
Mehr sogar, oder?
Ja, also
mehr,
zwei, ich mehr würde sogar. Sagen, so bis 2000, wann war er nochmal Weltmeister? 2001, 2?
Ja, so in dem Dreh, ja.
Danach hat er ja relativ schnell aufgehört.
Ja. Also, es gibt ein anderer guter Radfahrer, der vor kurzem aufgehört hat, ist ja Brad Wiggins. Der hat sich ja auch so ein bisschen im Kraftsport versucht, aber der kommt ja nicht ansatzweise mit, was Chipo da veranstaltet.
Ja, Chipo hat ja die ganze Zeit hat er nur darauf gewartet, dass er endlich
seinen Kühlschrank mal leer machen kann. Ne?
Ja, und dass er so, so richtig krass breit werden kann, wie er eigentlich auch ist im Geiste.
Ja, aber mal, tu mir mal einen Gefallen, wie alt ist denn der? Der ist 50?
Ja. Ja, so ungefähr, fast, würde ich sagen.
Der hat noch den... Hormonspiegel eines 25-Jährigen auf jeden Fall.
Wahrscheinlich von drei 25-Jährigen. Chipo einfach auch schon immer ein geiler Radfahrer gewesen. Ich, mein erstes Radtrikot war ein Saeco-Trikot wegen Chipo.
Und jeder, der so ein bisschen Verschwörungstheorien mag, der kann sich mal gerne die Gesichtslängenentwicklung von Mario Cipollini von seinem ersten Bild, was es von ihm vielleicht aus dem Profi-Radsport gab, bis zum heutigen Tag angucken und dann darf jeder seine Schlüsse daraus ziehen.
Der Mann wird immer markanter. So wie ein italienischer Wein.
Und länger wird er vor allem.
Wird einfach immer besser.
Ich höre deine gewisse Liebe heraus.
Auf jeden Fall. Chipo ist mein Idol. Gut, ich setze eigentlich genau da jetzt an. Ich mache es jetzt mal so richtig dämlich. So richtig dämlicher Italo-Style. Song-Empfehlung für Playlist. Gigi D'Agostino hat ein neues Lied.
Den gibt's doch, Mann.
Ja, den gibt's doch. Ich fahre Auto die Woche, höre Radio, denk mir nichts Böses. Kommt so ein Lied, ich denke mir, Alter, das klingt irgendwie vertraut. Es ist wirklich ein neuer Song von Gigi D'Agostino mit irgendjemand anderem noch, aber es ist scheißegal, heißt In My Mind. Zieht euch den einfach mal rein.
Welche Playlist ist denn das jetzt? Ich nehme an, ist nicht Recovery.
Nee, muss, ja, ist jetzt nicht Vollgas, aber ist schon eher Intervall.
Oh Mann, ey. Jetzt mal hier schon bei Gigi D'Agostino angelangt.
Ey, Chipo und Gigi, das ist doch ein gutes Duo.
Ja, die passen auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge. Ne? Was ist denn deiner, Staufi?
Vielleicht müssen wir hier nochmal schneiden oder auch nicht. Es gab doch jetzt vor kurzem, ist doch mal so ein Video rumgegangen, auch von irgendeinem ehemaligen Radfahrer, der auf so einer Party so abgefeiert hat, auf so eine richtig scheiß Mucke auch, so Macarena und so eine Kacke. Was war denn das nochmal? War das nicht auch irgendwie so ein Italiener, der vor kurzem jetzt aufgehört hat? Ja, wenn wir das jetzt nicht, wenn das keiner von euch weiß, dann kommen wir jetzt nicht drauf.
Ich habe kurz mit John Brainard geschrieben die Woche. Das läuft noch, ne? Ich habe kurz mit John Brainard geschrieben die Woche, weil er irgendwas in seiner Story gepostet hat, dass er immer mal wieder so einmal im Jahr Ricardo Rico schreibt auf Facebook.
Ah ja, genau, das habe ich auch gesehen.
Ich habe da drauf geantwortet. Dann haben wir kurz geschrieben, er macht das wirklich, hat mir Screenshots geschickt. Und Rico antwortet auch immer und er hat halt diese Eisdiele auf irgendwo auf den Kanaren, ne? Ja. Also, das ist sowas, was man im Italo-Style vielleicht auch noch verfolgen kann. Vielleicht wäre das auch für Ulle was so nach der Karriere. Irgendwas machen, womit man sich halt auch wirklich auskennt. Eis.
Ja, ich frage, mit was Ulle sich jetzt gerade am besten auskennt, ne?
Echt? Da kommen wir direkt zu meinem Musiktipp. Ich würde nämlich diesmal was auf die Intervall-Playlist setzen und wo wir gerade schon über mögliche Zukunftspläne für Jan Ulrich sprechen, mein Song ist von Joey Bargeld, Bones MC und Kitschkrieg und heißt Pusher.
Oh, ein Stauf hier, ey.
Ja, wir müssen da bleiben irgendwo, ja. Ich meine, das hat jetzt jeder mitgekriegt, dass...
Du und dein Ghetto-Rap, Mann.
Ja.
Also meine Empfehlung ist Eminem mit eigentlich auch einem Klassiker, Lose Yourself. Und den habe ich jetzt auch gerade am Wochenende auf dem Weg zurück aus Litauen von der Baltic Chain Tour. Da saß ich zusammen im Auto mit meinem Sportlein Paul Tebling und wer saß noch drin? Malte Jürs und da haben wir uns den Song da schön reingezogen.
Sind alles Fahrer bei dir?
Genau, der kam im polnischen Radio und polnisches war erstaunt.
Radio ist echt geil. Kann ich aus Polenurlauben bestätigen.
Das ist echt besser als das deutsche, Mann.
Ja gut, es hängt halt einfach ein paar Jahre hinterher, ne?
Ja, aber die haben halt dann so, die hängen eigentlich gerade in einer relativ guten Ära drin so. Und da haben die so ein paar solche Dinger gebracht, so Anfang 2000 bis Ende 2010. War echt ein paar geile Songs dabei. Ja, und da war halt dann auch Eminem. Ja.
Und wo entspannst du zu Eminem oder wie machst du das?
Lose Yourself, keine Ahnung. Ich glaube, kannst du auf beide drauf machen, aber ich würde es wahrscheinlich eher auf die Intervall-Playlist.
Okay, das mit dem Lied haben die uns mal versucht im Team auch so mitzureißen und dann haben sie so ganz spannend, weißt du, so anmoderiert und dann auf einmal kommt dann so die Eminem-Musik von Lose Yourself, kommt dieser Beat so und dann wollten sie alle so mitreißen und das war halt irgendwie morgens gerade nach dem Frühstück und irgendwie ein bisschen falsche Tageszeit, um die Leute jetzt so krass motivieren. Und da habe ich mir noch gedacht, so, wer hört so einen kitschigen Scheiß eigentlich, um sich irgendwie aufzupushen? Und jetzt kommst du damit an. Ne?
In welchem Team war das?
Bei MTN war das tatsächlich.
Ja,
das dachte ich mir
schon. Entschuldigung, dass ich da schlimme Erinnerungen wachgerufen habe.
Jo, heute waren wir echt ein bisschen langsam unterwegs hier im Besenwagen. Aber wir sind auf dem Weg und bald sind wir auch bei unserem nächsten Gast. Ich sag schon mal Tschüss. War schön mit euch.
Ja, dann sag ich auch mal Tschüss, ne?
Ciao, Kakao.
Hey, irgendwas funkt hier noch. Hier meldet sich jemand auf dem Besenwagen.
Also, was sagt ein Blinder, wenn er in einen Fischladen kommt? Hallo Mädels.